Herzlich willkommen zu Stable Beats, der Interview-Podcast für Pferdefreunde. Viel Spaß bei der Folge.
Hallo Leute, letzte Woche gerade mit Alina Debowski darüber gesprochen, wie wichtig mentale Gesundheit im Reitsport oder generell beim Reiten ist. Und heute darf ich direkt mit einem Profi drüber sprechen. Vanessa Klett ist heute bei mir von der Instagram-Seite Vanessa_Reitmental-Coaching. Ich folge Vanessa schon ewig, guck mir immer schön brav ihre Reels an und finde die super spannend und habe so gedacht, naja, wenn ich irgendwann mal, wenn ich groß bin, wieder springreiten möchte, dann muss Vanessa vielleicht auch mich mal coachen. Hallo Vanessa, schön, dass du da bist.
Schön, dass ich da sein darf.
Vanessa, es ist ja wirklich eine super wichtige Sache, dass man irgendwie auch gerade seinem Pferd gegenüber cool ist. Und manchmal kriegt man das gar nicht so gut hin. Da wollen wir auf jeden Fall gleich drüber sprechen. Aber natürlich, wenn du den Podcast kennst, weißt du, was dich jetzt erwartet, möchten wir natürlich erstmal so ein bisschen von deinem Werdegang erfahren und dich ein bisschen besser kennenlernen. Vanessa,
ja.
Sag uns doch mal, wie hast du angefangen zu reiten? Wann hast du das erste Mal auf dem Pferd gesessen?
Gute Frage. Also wann ich das erste Mal auf dem Pferd gesessen habe, das weiß ich tatsächlich nicht. Aber angefangen zu reiten, richtig, habe ich mit 7 Jahren. Das weiß ich auch ganz genau, weil... Pferd gesehen irgendwann mal, Pferdevirus bekommen und dann wollte ich einfach immer drauf und dann weiß ich halt, war ganz viel auf der Kirmes reiten, was ich natürlich heute nicht mehr so toll finde, ne? Ich glaube, das ist auch gar nicht mehr so.
Hoffentlich
aber,
nicht.
Aber klar, ich bin nicht informiert. Aber klar, als kleines Kind war das natürlich super. Auf jedem Fest, wo da irgendwie Ponys standen, wollte ich auch immer gleich aufs ganz Große drauf und mein Vater hat immer einen halben Herzinfarkt bekommen und ich glaube, sie haben sehr lange gehofft, dass es wieder weggeht, also dass ich es einfach vergesse. Und dann sind wir halt regelmäßig zu irgendwelchen Stellen in der Umgebung gefahren und haben halt gefragt, gibt es hier Reitstunden, wann kann sie anfangen? Und da war halt immer die Aussage 7, also mit 7 Jahren. Mhm. Und an meinem 7. Geburtstag habe ich dann gesagt, und jetzt fahren wir zum Reitstall. Man muss dazu wissen, dass ich an Silvester Geburtstag habe, also am 31.12. Und da war natürlich niemand da, der da irgendwie Reitstunden macht oder so. Aber trotzdem mussten wir natürlich hinfahren. Und das war dann, sag ich mal, so der Start. Und ab da ganz klassischer Werdegang. Also Longenstunden, kleines Hufeisen, diesen ganzen Spaß mitgemacht, bis dann irgendwann Volti auch ganz lange. Und irgendwann mich dann aber mehr für Reiten entschieden, weil das dann auch zeitlich einfach vieles nicht mehr ging, Volti und Reiten. Und genau, dann bin ich da sozusagen erst den Reitschulweg, bis dann die erste Reitbeteiligung kam und dann halt auch irgendwann das erste eigene Pferd. So habe ich angefangen.
Wann hast du nach der Reitschule deine Reitbeteiligung bekommen? Das finde ich auch immer schon spannend. Wie alt warst du da?
Oh, das weiß ich, muss ich auch mal kurz nachdenken. Müsste so 6. Klasse gewesen sein.
Wie alt ist man? 11, 12, ja, ne? Oder?
Irgendwie so.
Ich glaube, so eingeschult wird man so mit 6, dann 4. bis 4. Klasse bist du so 10. Ja, doch so. 11, 12 ist man da. Hm. Und was war das für ein Pferd?
Ach, das war meine wunderschöne Piroschka. Ganz liebe, absolutes Verlasspferd. Also mit der konnte ich alles machen. Und ich hatte die auch... tatsächlich ziemlich für mich. Also ich bin halt in der Stadt aufgewachsen. Ich komme ja ursprünglich aus Bremen und bin da sozusagen immer Reitschule in der Stadt, ne, wie man das so kennt. Und da war das natürlich auch sehr teuer, so eine Reitbeteiligung auf so einem Schulpferd. Ne? Also das gab es da jetzt irgendwie auch nicht so. Und dann sind wir tatsächlich ein bisschen in den Speckgürtel von Bremen gezogen, nach Niedersachsen, so ein bisschen aufs Land. Und da war dann halt klar, okay, hier gibt es halt keine Schulpferde. Hier muss dann halt eine Reitbeteiligung her. Und da war ich natürlich super glücklich und dann habe ich die Piroschka gefunden und wie gesagt, die hatte ich so mehr oder weniger für mich alleine, weil die Besitzerin, das war sozusagen die Mama von dem Mädchen, die das ursprünglich gekauft hatte, das Pferd. Und die hat jetzt, also ihre Tochter hatte ein Großpferd bekommen und sie hat dann jetzt sozusagen auf dem Pony der Familie dann nochmal angefangen zu reiten. Und die war dann so, weiß ich nicht, 1-2 Mal die Woche vielleicht so ein bisschen da am Reiten. Und den Rest der Zeit durfte ich letztendlich mit ihr machen, was ich wollte, durfte auch meine ersten Turniere gehen. Und das war schon cool. Sie war jetzt nicht so kooperativ, was jetzt so Turnierreiten anging. Also sie war schon sehr Pony in der Hinsicht. Aber sie war absolut cool. Also ich konnte mit ihr alles machen und hatte eine richtig schöne Ponyzeit.
Oh Mann, das ist halt so toll und so wichtig auch. Ich glaube, gerade in den jungen Jahren, wenn man so startet mit dem Reiten, dann braucht man auch so ein Pferd, was einem halt wirklich den richtigen Spaß daran irgendwie vermitteln kann, ne? Also Sonst ja. Bist du sonst, glaube ich, auch schnell von ab wieder.
Ja, also ich sehe auch, wenn, also ich hatte halt wirklich in der Hinsicht Glück, weil ich halt wirklich diese eine Reitbeteiligung hatte, die auch lange für das Verhältnis, also wie alt man da ist in der Zeit, und danach halt direkt, sag ich mal, mein erstes eigenes Pferd bekommen habe. Und ich habe das ja auch an einer Freundin gesehen, die so viele verschiedene Reitbeteiligungen dann auch in ihrer Zeit so durchgehen durfte, wo du natürlich auch nicht immer Spaß an jedem Pferd hast, sag ich mal, ja, oder dann halt auch Schwierigkeiten mit Besitzern hast. Ja, wo dir, wie du sagst, dann auch so eine Zeit halt ein Stück weit ja auch kaputt geht, ne, ein bisschen. Also das, da ja. Habe ich schon echt Glück gehabt.
Das kann halt echt schnell passieren und das ist halt immer voll schade. Dann, also ich weiß nicht, ob du die Folge letzte Woche gehört hast, das war nämlich bei Alina Debowski, die ja jetzt ja nun wirklich ganz, ganz ja. hoch reitet auch schon. Da war es auch so, dass sie so ein blödes, oh Gott, blöd will ich jetzt gar nicht sagen, aber so ein bisschen super freches Pony hatte und dann ist sie da ein paar Mal runtergefallen ja. und dann wollte die nicht mehr reiten. Und das war ja voll schade, voll die Verschwendung so, nur weil die halt ein paar ja. Mal als Kind runtergefallen ist so.
Ja, aber ich hatte tatsächlich jetzt nicht in der Reitbeteiligungszeit, aber jetzt, wo du das sagst, also ich hatte in der Reitschulzeit das halt. Also ich war, ich war schon immer eher die Kleinere, bin es ja heute auch noch recht klein und dementsprechend habe ich natürlich auch immer die kleinen Ponys dann bekommen, auf die halt auch nicht jeder noch so drauf gepasst hat. Und wir hatten halt einen, da haben wir mal alle gesagt, der hat Abitur. Der war wirklich richtig frech, der hat richtig miese Sachen ausgedacht. Und ja, da bin ich auch das ein oder andere Mal tatsächlich mit dem Kopf gegen Baumstamm und solche Späßchen.
Oha.
Also richtig, richtig ordentliche Sachen, richtig runtergesegelt. also ich bin immer wieder drauf. Da gab es auch keinen, da gab es auch nichts drumrum. Also das da hättest du jetzt auch nicht Anstalten machen können, da irgendwie ein anderes Pferd haben zu wollen. Aber ja, ich kenne solche Situationen wohl auch.
Ja, ich glaube, bis zu einem bestimmten Punkt ist das auch wichtig, dass man das auch mitnimmt, damit man auch ein bisschen den Respekt davor lernt, so, dass es nicht immer auch nett sein kann. Aber dann braucht man auch mal wieder so ein tolles Pony, was einem so durchzieht und so. Und dann bist du schon da deine ersten Turniere geritten. Weißt du noch, wann das war und was das für Turniere waren? Mit dem Pony?
Oh, höchstwahrscheinlich ein E-Spring, würde ich sagen. Sie war ja jetzt nicht die größte. Vielleicht auch ein Springreiterwettbewerb, glaube ich aber nicht. Ich glaube, ich bin mit ihr direkt mit E-Springen gestartet und ich glaube, A-Springen war das Höchste, was wir gegangen sind. Aber man muss tatsächlich sagen, also über A ging jetzt ihr Vermögen auch nicht. Also mehr wäre da auch, glaube ich, nicht drin gewesen.
Ach, ich finde, A ist doch auch schon für so ein Pony.
Ist in Ordnung für die Zeit.
Ist in Ordnung, ja.
Das war gut. Ja, nur auf dem Turnier wollte sie nicht. Also das wurde mir auch von Anfang an gesagt. Die weiß das ganz genau. Dreimal stehen und wir fahren nach Hause. Und ich habe sie, glaube ich, nie über Sprung 3 hinwegbekommen. Ich habe es immer wieder probiert, aber es ging einfach nicht. Und das war dann eigentlich auch der Grund, warum wir dann irgendwann nach was Eigenem dann gesucht haben.
Okay, und dann kam das eigene Pferd.
Dann kam das eigene Pferdchen, ja.
Wie war das? Wo kam das her?
Oh, das war ganz, also meine Eltern sind selber ja nicht aus dem Reitsport, das war ganz unverhofft. Wir sind einfach irgendwo hingefahren, haben sie uns angeguckt, keine Ahnung von irgendwas und sie war günstig, sagen wir es so. Sie konnte
ich glaube,
nicht.
Jeder hat mal so angefangen.
Ja, also sie konnte wirklich nichts, sie konnte nur links rumlaufen. Also das haben wir aber auch erst nach dem Kauf rausgefunden, dass sie die immer nur links rum longiert haben. Das heißt, sie konnte kein Rechtsgalopp. Also es war wirklich ein absoluter Reinfall. Das kann man wirklich
Oha.
Gar nicht erzählen. Ja, aber ich hatte in der Hinsicht Glück, dass sie wirklich sehr lernwillig war. Also sie hatte Lust, sie wollte und die war super lieb auch. Ja, und wir haben es dann tatsächlich ja auch bis zur Maximumgrenze geschafft. Also höhemäßig im Training sind wir tatsächlich bis M-Springen gekommen.
Oh,
das war
wow.
Vermögensgrenze. Ja, da war ich auch, bin ich auch bis heute sehr, sehr stolz drauf. Also, dass ich da.
Kannst du auch sein.
Gebissen hab.
Vor allen Dingen, wie alt warst du da, als du die bekommen hast? Kannst du das ungefähr sagen?
Ja, da war ich 14. 14.
Boah, und das ist dann, also, das ist dann schon auch Wahnsinn, ne? Wenn man 14 ist, man schon noch sehr jung. Und wenn man dann ein Pferd bekommt, was, tja, Gott sei Dank lernwillig ist, aber sonst nichts weiter kann, boah, dann braucht man schon auch viel Hilfe und auch ein bisschen Talent, um so ein Pferd da hinzukriegen. Aber das ist natürlich toll, dass du das geschafft hast.
Ja, ich denke, im Springen ist das, muss man auch ganz ehrlich sagen, natürlich noch ein bisschen was anderes. Also sind wir ehrlich, wenn die einigermaßen Sprungvermögen mitbringen und du jetzt einigermaßen Unterricht hast, ne, dann ist das natürlich deutlich einfacher, als ein Pferd bis M-Dressur auszubilden. Also das sehe ich,
ja.
Seh ich immer noch. Ne? Also von daher, ja, war eine coole Sache, aber ich habe schon auch in vielen Bereichen gemerkt, ich habe eigentlich erst hinterher viel reiten gelernt. Also das kommt natürlich auch so ein bisschen in meiner Story. Ich habe jetzt auch nicht immer den besten Unterricht am Anfang gehabt. Aber bei mir war ja vor allem auch dann so das Problem, und das war auch, glaube ich, der Grund, warum ich es überhaupt mit ihr geschafft habe. Ich habe halt sehr viel Leistungsdruck gehabt durch meine Eltern.
Mhm.
Und da gab es jetzt auch nichts anderes. Ne? Also ich meine, sie hätten sie wohl wieder verkauft, das war jetzt nicht das Problem. Also es wurde schon kommuniziert, das ist ein Versuch und es ist auch okay, wenn es nicht klappt.
Okay.
Aber es wurde dann jetzt auch nicht gesagt, ja gut, dann kriegst du halt ein anderes Pferd. Und es wurde schon auch gesagt, naja, in 2 Jahren Olympia, hahaha. Ne? Also der Druck war schon da, sagen wir so.
Okay, krass. Und hast du den Druck quasi als positiv oder eher als negativ gesehen? Also manchmal ist das ja, manchmal ist ja so ein gesunder Druck auch gar nicht schlecht, um wirklich so ein bisschen so einen Ehrgeiz zu entwickeln, das wirklich auch hinzukriegen. Manchmal ist das aber ja auch echt kontraproduktiv.
Ja, also sehe ich ja auch im Job, also ist absolut kontraproduktiv gewesen. Es kommt immer darauf an, was es für Druck ist oder was ich als Druck dann auch definiere. Und von wem er kommt. Also habe ich zum Beispiel ein funktionierendes Elternhaus, wo ich das Gefühl habe, ich bin gut so, wie ich bin und alles ist in Ordnung und ich darf Fehler machen, ich habe einen Entwicklungsrahmen, dann kann auch mal ein Trainer ein blödes Wort fallen lassen oder auch mal ein bisschen schroffer werden, weil meine Homebase halt da ist. Wenn ich meine Elternseite bekomme, ist das oft deutlich kritischer und führt natürlich zu mehr Problemen. Und bei mir, das ist schon sehr ausgeprägt. Also im Reiten natürlich hat sich das auch sehr, sehr stark geäußert. Ich kann auch gleich noch drauf zu sprechen kommen. Also sehr starke Symptome bei mir. Aber ich hatte es ja auch in der Schule. Also in der Schule hat es halt eigentlich angefangen. Ich habe ja schon in der Grundschule ab nah 2 Ärger bekommen. Also bei mir war alles unter 1. Genau. Also es war schon echt ordentlich. Und meine Eltern waren nie so, dass sie irgendwie von mir jetzt Sachen erwartet haben, die ich nicht kann, sagen wir es mal so. Also ich war auch gut in der Schule, aber es war halt immer so, wenn ich in etwas gut war oder irgendwie gezeigt habe, dass ich das hinkriege, dann war die Erwartungshaltung auch immer da, dass ich es halt auch immer abliefer. Das war halt, das macht ja auch Druck. Also das war natürlich ein immenser Klar. Druck einfach bei mir. Und der hat sich halt überall in meinem Leben gezeigt. Und natürlich, oh Wunder, auch auf dem Pferd. Weil natürlich merken die das. Und natürlich blockierst du dich dann da halt auch extrem. Ne?
Wie hat sich das geäußert? War das dann eher so Druck in Form von, du musst jetzt aber auch gucken, dass du auch so hoch kommst, wie es geht? Oder war das eher so ein Druck, so dass sie sagen, ja, okay, du kannst halt, reit halt Arsch springen, aber dann musst du auch immer mit einer Schleife nach Hause kommen. So.
Es war nicht ein expliziter Druck, also es wurde nicht ausgesprochen, was erwartet wird. Es war auch nie so, du musst jetzt platziert sein oder so. Es war immer die Erwartungshaltung, einfach das Beste rauszuholen, also an seinem eigenen Maximum immer zu sein. Und es war eher so, dass dieses Grundproblem bei mir so groß war, also dieser Grundgedanke, permanent perfekt sein zu müssen und nichts falsch machen zu dürfen, alles richtig machen zu wollen, dass ich es auch mit aufs Pferd genommen habe. Also da war jetzt gar nicht immer, das waren mehr so diese subtilen Sachen, sowas wie eben, naja, dann Olympia, ne, in 2 Jahren, das ist ja völlig abstrus. Also das war mir ja auch klar, dass das nicht passiert. Aber es macht ja trotzdem Druck. Und du merkst ja, okay, hier ist eine gewisse Erwartungshaltung da. Und du weißt ja auch, ob du vielleicht jemanden neben dir stehen hast, der zum Beispiel, das kennen ja auch ganz viele, dieses, ich sag dir nicht, was positiv ist, ich sag dir nur, was negativ ist. Ja, und das gab es in meinem Haushalt zum Beispiel bei mir zu Hause auch sehr viel, dieses, wenn wir nichts sagen, ist alles super. Und du willst aber vielleicht auch mal hören, das hast du gut
gemacht,
ich bin stolz auf dich.
Ja.
Und natürlich waren sie es, aber ich habe es halt nicht gehört. Und ich hatte da extrem große, wirklich extrem große Probleme mit mir selber. Und beim Reiten hat sich das halt geäußert, vor allem am Anfang auf Turnier. Also da ging das da eigentlich erst los. Vorher war das immer noch so, ja, Vanessa macht da so ihr Ding, die hat Spaß. Und da wurde ich auch ziemlich allein gelassen damit. Aber sobald die natürlich ein Stück weit involviert waren, mit mir zu den Turnieren gefahren sind, gewisses Maß an Energie da reingesteckt haben, da war es dann natürlich schon eine gewisse Erwartungshaltung. Und bei der Piroschka ging das noch, weil da war ja klar, dass das nichts wird. Ja, also da hatte ich ja auch nichts zu verlieren. Alle wussten im Verein, die Besitzerin, jeder hat mir gesagt, du bist bekloppt, überhaupt das zu probieren. Ne? Und aber mit der Stute hatte ich die Ausrede halt nicht mehr, also mit meiner eigenen, weil die ist immer gesprungen. Also die ist da aus dem Stand drüber. Ne? Also wenn das irgendwie machbar war, hat die das machbar gemacht. Und dann war halt hinterher eher immer so die Frage, warum hat es denn nicht geklappt? Was war denn? So, und das kannte ich auch aus der Schule. Es war immer so dieses, ja, woran hat es gelegen? Ne? So, und du weißt es ja selber nicht. Also gerade wenn du ein mentales Problem hast, kennst du ja selber, du hast es ja eben schon angedeutet, du weißt rational, dass es kein Problem gibt, aber es ist irgendwie eins da und du weißt ja auch nicht, was die Lösung jetzt ist. Und ich habe das auch ganz lange gar nicht gemerkt, dass das in meinem Kopf ist. Ich habe halt auch immer gedacht, ich kann es halt einfach nicht, ich bin nicht talentiert genug, warum sind die anderen jetzt platziert, warum läuft es bei denen? Und es ging halt auf dem Turnier los. Und dann halt so ganz klassisch, also halt einfach super aufgeregt, nichts essen können, permanent Sachen zu Hause vergessen, nicht geschlafen. Dann auf dem Abreiteplatz, keine Ahnung, was ich da gemacht habe. Ja, also ich habe da irgendwas gemacht, aber nicht das, was ich, also das hatte nichts mit Reiten zu tun. Ich bin irgendwie, habe ich gegen die Sprünge gelenkt. Ich war da eigentlich schon so ein Krampf und im Parcours selber war das wirklich einfach nur noch Schockstarre, sag ich mal. Ich bin immer irgendwie durchgekommen, weil sie ist ja immer rüber, ne? Also wir sind nie rausgeflogen, aber ich habe halt einfach nichts mehr gemacht. So, ich habe gezogen, 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 in Boden geritten, bis sie da irgendwie so, ne, aus dem Stand rüber ist.
Ja.
Und das war es eigentlich am Anfang ganz viel. Und im Training ging es dann noch. Aber wie gesagt, da sind wir ja auch bis M gekommen, so bis ihre Maximalgrenze. Aber ja, da habe ich dann schon auch gemerkt, dass der Druck natürlich auch da ist, da immer die Beste sein zu wollen. Es gab so Hierarchien. Also ich weiß nicht, ob du das kennst aus dem Stringtraining. Es gab so mehrere Abteilungen. Und wer in der letzten Abteilung war und immer als letztes gesprungen ist, der war gerade immer der am besten war und am höchsten gesprungen ist. Für den wurde man nochmal hochgezogen. Ne?
Ja klar, damit man halt in den Dings nicht immer umbauen muss, sondern den Parcours lassen kann. Ja, ja.
Genau so. Und die Position hatte ich dann auch eine Weile und das macht natürlich dann auch Druck. Ne? Also wer springt,
klar.
Wen wählt er jetzt heute aus, der als letztes springen darf? Ja, ganz viel auch sowas denken die anderen dann von mir, wenn es jetzt nicht klappt. Und
oh
das
mein
halt
Gott, ja, fühle ich total. Ich glaube, jeder,
das fühlt,
der Turnier
jeder
reitet, ich glaube, jeder, der Turnier reitet und vielleicht gerade auch aus so einem Pensionsstall kommt und so, wo es einfach, ja, viele Leute gibt, viele vielleicht auch, ja, auch mit Turnierreiter und so weiter, da gibt es das immer. Und heutzutage, wo du jedes Ergebnis online dir reinziehen kannst, ist es, glaube ich, echt ein Ding, dass du so denkst, ey, ja toll, dreimal Stopp und raus, was sollen die Leute denken? Die denken, ich kann gar nichts, ich trainiere hier wie eine Wilde und keine Ahnung, so, ne? Es ist wirklich, ich glaube, das ist wirklich eins der größten Probleme, das ich auch lange, lange hatte. Also ich habe da auch lange mich auch ein bisschen zu sehr unter Druck gesetzt, weil mir die Meinung anderer wichtig war.
Was ich tatsächlich auch sehr spannend finde, ist in meiner Arbeit, ist, dass ganz, ganz viele auch zu mir kommen und mittlerweile auch der Meinung sind, dass sie das nicht mehr haben. Und dann arbeiten wir so miteinander und dann kommt irgendwann raus, naja gut, okay, vielleicht habe ich doch irgendwie ein Problem damit, wenn jemand das und das sehen könnte, ne? Oder wenn das und das dann nicht klappt. Also das ist wirklich ein Problem, was ganz, ganz viele haben. Und du hast es gerade gesagt, also bei mir gab es das damals ja noch nicht. Ich weiß gar nicht, du konntest, glaube ich, schon im Internet nachgucken, auf den Seiten sonst wo suchen, wer was jetzt geritten ist. Aber es ist ja nicht so wie heute, ne? Wo, dass du auch Videos online sehen kannst und so. Das gab es ja gar nicht. Und das fand ich trotzdem schon ganz schlimm. Also das war für mich auch dieses, wer kommt jetzt gerade rein, ne? Immer so ein halbes Ohr an der Tür und so. Naja, das hat
ja, und wer vielleicht auch mit wem reitet man jetzt auch gerade die Prüfung, so, ne? Wenn man dann länger irgendwie öfter unterwegs ist und so ländlich unterwegs sind, dann hast du ja ungefähr immer die gleichen Leute, also grob die gleichen Leute, die mit dir diese Prüfung reiten und dann weißt du immer so, ja, das ist der oder diejenige, keine Ahnung, der mir jetzt hier gleich noch ein Schnippchen schlagen könnte, so. Ja. Und dann will man vor denen natürlich auch besonders. So, und das ist schon der Druck, den man sich vielleicht selber macht, ohne dass man vielleicht noch aus dem Elternhaus ein bisschen Druck kriegt, ne? So, und wenn das ist schon krass, ey.
Ja, das ist ein Problem, das haben ganz viele, das hat auch nicht was mit, ich habe zu Hause Leistungsdruck gehabt zu tun, sondern das ist ganz viel, das ist ja auch gesellschaftlich, ne? Also viele lernen ja einfach grundsätzlich, Gott, was könnten die anderen denken? Wie siehst du aus? Was ziehst du an? Ne? Das ist ja schon auch ziemlich weit verbreitet, dieses Denken. Alle wünschen sich immer so dieses, ja, ich würde gern drauf scheißen.
Das wäre schön. Die
können es ja nicht. es geht tatsächlich, man kann das lernen.
da brauchen wir, ich glaube, da musst du uns noch ein paar Skills mit an die Hand geben.
Das können wir gerne noch machen.
Okay, wir bleiben noch ganz kurz einmal bei deinem Werdegang. Und zwar, also bist du dann mit deinem Stütchen bis in Turnier geritten? Und wie lange hast du das gemacht? Und wie bist du vielleicht auch selber aus diesem Druck rausgekommen? Und ging es dann noch weiter für dich, reiterlich?
Es ging noch, also auch generell meine Reise, aber ging auch reiterlich natürlich noch weiter. Also erstmal war es halt so, Vollkatastrophe auf dem Turnier, halbe Katastrophe im Training. Also da dieser Spitzname Trainingsweltmeister, aber ich habe schon gemerkt, dass ich on edge bin, sag ich mal. Und dann gab es so einen ganz großen Schlüsselmoment bei mir und das war mein allererstes L-Springen auf dem Turnier. Und ich war platziert. Ich habe keine Ahnung wie, ich habe nur gezogen und siehst du aus dem Stand irgendwie drüber und wir sind fehlerfrei gewesen. Und weil halt viele irgendwie noch Fehler hatten, haben wir mit unserer sehr langsamen Zeit dann noch eine Platzierung mitgenommen. Ich war natürlich super stolz. Ja, ich habe kann nichts allen zeigen, scheißegal wie das war. Ne? Das
L-Schleife.
Ja, genau. Richtig dumm. Und naja, auf jeden Fall habe ich dann, bin ich in die Siegerehrung rein und gestrahlt ohne Ende. Und dann hat halt der Richter nur zu mir gesagt, das war nicht verdient. Das war nur dein Pferd. Alle anderen waren besser als du.
Das schmerzt. Oh, das aber tatsächlich, böse. Ich glaube aber tatsächlich, kennen auch viele das Gefühl so, also ich zum Beispiel selber kenne das auch richtig gut, das Gefühl, was du da gerade sagst. Ich bin nämlich auch irgendwann mal ein L-Spring geritten und habe das sogar gewonnen. Und das war der fürchterlichste Parcours, den ich jemals geritten bin in meiner ganzen Reitkarriere, wirklich. Und habe das gewonnen, weil ich die Einzige war, die null war. So. Ja. Und das war aber wirklich, ich kam da mit einem Gefühl raus und dachte so, war das scheiße? So, und habe ich aber gewonnen. Und das war auch so unverdient.
Ja, also es war bei mir halt auch einfach absolut unverdient. Aber ja, ich war halt auch sehr darauf fokussiert, ne? Ergebnisse, was sehen die anderen? Und das sind ganz, ganz viele heute, ne? Also es ist ja auch immer noch für ganz viele ganz, ganz schwierig, sich mal auf die eigene Leistung zu konzentrieren und sich mit sich selber mal zu vergleichen, statt irgendwie mit anderen. Und auf jeden Fall hat das gesessen und das hat mich dann so ein bisschen zum Umdenken bewegt, was ich eigentlich hier gerade mache, weil mir da auch so ziemlich bewusst geworden ist, was ich da meinem Pferd auch eigentlich antue, ne? Weil ich bin ja immer nur da in ihrem Maul rumgehangen, also das war ja auch nicht cool, ne? Also es ist mir dann schon sehr stark bewusst geworden, auch dass ich das Problem bin, aber ich wusste natürlich nicht, was ich machen soll. Also das ist ja immer noch bis heute ein Thema, wo kaum jemand irgendwie drüber reden will. Alle haben es, alle haben mentale Probleme beim Reiten und keiner will irgendwie mal drüber sagen. Und damals war das ja noch viel schlimmer. Also hätte ich meinem Trainer gesagt, ich hätte mentale Probleme, dann hätte er gesagt, ja, wenn du Angst hast, hör auf, ne? Also das
dann bist du hier falsch.
Genau, so reiß dich halt zusammen. Gott. Und ja, deswegen habe ich das halt auch, ich wusste ja auch, wo es herkommt. Das war mir ja auch sehr deutlich. Ne? Also mir war schon immer bewusst, dass ich diesen Leistungsdruck halt hatte. Ich habe ja auch ganz oft in der Schule geweint und so, wenn dann irgendjemand eine nicht so gute Note war. Und es war mir schon immer sehr bewusst, dass das irgendwie miteinander zusammenhängt. Und ich habe dann tatsächlich aufgehört, mehr oder weniger Turnier zu reiten. Also ich habe es noch ein paar Mal probiert. Aber ich habe halt einfach gemerkt, dass das irgendwie nichts bringt. Da war ich dann aber auch so kurz vor 18, wo dann klar war, ich werde auch die Stadt verlassen, ich werde umziehen, ich werde Karriere machen. War ja ganz natürlich auch ganz wichtig bei mir, ne, zu Hause.
Klar.
Dann kam das Problem halt extrem ins Training. Also das ist auch vielleicht für alle da draußen immer so ein ganz wichtiger Punkt. Also wenn du das, sag ich mal, deinen schlimmsten Feind wegnimmst und in diese Vermeidungsstrategie gehst, dann kommt das irgendwo anders raus. Ja, und das war bei mir halt auch. Dann war natürlich Training meine Performance-Plattform und meine Bühne, wo ich jetzt halt irgendwie unbedingt abliefern musste. Und dann ging gar nichts mehr. Also dann sind wir wirklich auf A runtergefallen. Also ich konnte nicht über so einen A-Sprung springen, obwohl ich ja wusste, die springt da rüber, egal was ist. Aber es ging einfach nicht. Ich hab das so zerdacht, ne? Ich habe so, mir soll, es geht nicht, muss passend sein. Und das ging einfach nicht. Und das war dann eigentlich so erstmal mein Ende meiner Reitkarriere, sag ich mal. Also da habe ich dann auch gesagt, ja, okay, bringt mir jetzt nichts. Und es war klar, dass sie auch nicht ewig im Sport laufen wird, weil sie hatte Hufrolle. Und ich habe sie dann halt zu Freunden gegeben, da hat sie noch ein wunderschönes Leben gehabt. Und ich bin dann halt sozusagen erstmal auf diesen Karrierefahrt. Ne, hab gedacht, ja, reiten, das kannst du irgendwann nochmal machen. Und jetzt
ich hole mir meine Bestätigung erstmal über meinen Job. Okay. Beziehungsweise, was hast du dann gemacht?
Ich habe ein duales Studium in einer Bank gemacht. Also ich habe BWL und Bankausbildung gleichzeitig gemacht. Also bin da auch sehr diesem Leistungsgedanken gefolgt. Mein Vater hat in der Bank gearbeitet. Zwar im IT-Bereich, aber halt auch in der Bank. Mhm. Natürlich ging es um viel Geld verdienen. Also es ging halt einfach darum, erfolgreich zu sein. Und ich habe relativ schnell gemerkt, dass mir das überhaupt gar keinen Spaß macht. Also dass es nicht meine Welt ist. Aber ja, aufgeben ist natürlich keine Option war damals in meiner Bubble. Deswegen habe ich mich da halt durchgequält, habe ich auch sehr gut geschafft. Aber das war eigentlich so der Moment, wo ich realisiert habe, dass ich ein Problem habe und dass ich das lösen muss. Weil jetzt standen meine Eltern nicht mehr hinter mir und haben mir Druck gemacht. Also das war so der Punkt. Ab dem Studium haben sie gesagt, ab jetzt ist das dein Leben, wir haben dich hier hingebracht, unsere Verantwortung ist fertig, du bist jetzt in der Real World. Und ich habe halt trotzdem mir einen extremen Druck gemacht. Also ich habe halt, ich wollte das ja gar nicht und hatte trotzdem Ansprüche, überall eine Eins zu schreiben. Ne? Also total besteuert. Ja, und dann habe ich mich so auf den Weg begeben. Ich habe nach dem Studium nochmal angefangen, Psychologie zu studieren und habe dann da so mich in die Richtung begeben, dann auch mal mich mit meinem Leistungsproblem auseinanderzusetzen. Habe ganz, ganz viele unterschiedlichste Fortbildungen und so weiter gemacht, dann noch meinen Master und habe dann, sag ich mal, als ich das für mich auch aufgelöst habe, dann auch schon mich selbstständig gemacht im Bereich Leistungsblockaden lösen, aber erstmal halt so im Führungskräfte-Coachings, all sowas. Mhm. Gemacht, ne? Also schon ganz viel in die Richtung. Und dann habe ich halt auch gleichzeitig wieder angefangen zu reiten und habe dann halt relativ schnell gemerkt, das ist jetzt auch weg. Also wenn ich das da anwende, was ich gelernt habe, da funktioniert es auf einmal. Höhe egal, Pferd egal, Leute egal. Also es ging halt auf einmal alles wieder.
Krass.
Und so bin ich halt, weil natürlich viele mich dann auch angesprochen haben, die mich kannten, so von früher, also bin ich dann halt da so, sag ich mal, so auch in den Reitsport so reingekommen, dass ich so realisiert habe, das haben richtig viele, ne?
Mhm.
Dieses mentale Problem. Und das war mir bis dahin tatsächlich nicht bewusst, weil ich habe wirklich in meiner Bubble gelebt. Alle anderen haben es drauf und ich bin das Problem, was ja auch ganz viele Reiter kennen. Ne? Und dann kamen halt so viele, die mir halt erzählt haben, ja, du lachst auch, habe ich auch und kannst du mir helfen? Und das habe ich dann natürlich gemacht und so, weil halt so viele kamen, habe ich dann irgendwann gesagt, okay, ich konzentriere mich einfach auf den Reitsport, perfektioniere das, was ich da mache und mache jetzt halt heute fast ausschließlich nur noch das. So ist es eigentlich gekommen.
Also, was ich halt schon mal einen richtigen Knaller finde, ist ja immer, dass du quasi ja an dir selber schon gemerkt hast, dass du ein Problem hast. Und das ist ja auch erstmal das Allerwichtigste, ja? Oh, dass du erstmal selber checkst für dich und dich erstmal selber hinterfragst. Weil es gibt ja auch so ultra viele Menschen, die dann immer sagen, also die wechseln auch 4000 Mal den Trainer.
Ja, oder das Pferd.
Oder das Pferd. Oder keine Ahnung was, der Sattel. Ja. Der Sattel ist schuld, das Pferd ist schuld, die Trense ist schuld. Keine Ahnung, ich gehöre auch ein bisschen, also klar ist das natürlich nicht schlecht, auch diese Dinge alle ein bisschen zu hinterfragen. Aber am Ende ist ja erstmal der wichtigste Schritt zu merken, irgendwas stimmt mit mir da, glaube ich nicht. Und sich dann auch Hilfe zu suchen. Ne?
Ja.
Und auch so für dich, ne? Also das fand ich halt, also finde ich auch schon richtig, richtig spannend, dass du dich angefangen hast zu hinterfragen und dann tatsächlich auch nochmal ein Psychologiestudium gemacht hast, so, ne? Also hat dich das eh interessiert oder hast du das eigentlich gemacht, um dich, also weil du gemerkt hast, ich glaube, das kann ich für mich halt auch echt gut gebrauchen.
Ich hab eine Schraube locker. ich fand es immer spannend. Ich hatte tatsächlich auch in der Schule eine Zeit, wo ich das machen wollte, aber dann war ich einmal in einer psychologischen Klinik und habe da mal bei einer mitgemacht und so ein Girls' Day gemacht und das hat mich so schockiert. Also das hat die Zustände da und was gemacht wurde mit den Patienten hat mich so schockiert, dass ich dachte, das will ich nicht. Also
oha.
Ich habe gedacht, da wäre ich ja selber bekloppt und das sehe ich auch immer noch so. Also wir müssen ganz klar sagen, dass in vielen Bereichen die Psychologie in Deutschland extrem rückschrittig ist, also ganz schlimm. Deswegen war für mich auch immer klar, dass ich will jetzt nicht in eine Klinik oder so. Also dass ich den Weg damit einschlage, das war mir natürlich auch nicht bewusst. Also mir war schon klar, ich will irgendwie was mit Menschen machen dann auch mit dem Studium. Aber dass ich jetzt natürlich so im Reitbereich lande, das war mir jetzt auch nicht bewusst. Ja, und natürlich, ich glaube, jeder, der Psychologie studiert, will auch ein Stück weit sich selber verstehen. Also das ist ein gewisses
Bestimmt.
Interesse an einfach der Psyche des Menschen und an Verhaltensweisen und warum verhalten wir uns, wie wir uns verhalten und wie können wir das halt auch ändern. Weil ich meine, jeder Mensch hat ja Probleme, sich zu verändern. Das ist ja nicht, ist ja bei jedem schwierig. Und ich glaube, jeder hofft so ein bisschen, da natürlich auch eine gewisse Selbsttherapie mitzumachen. Aber muss ich auch ganz klar sagen, das kriegst du aus dem Studium nicht. Also da musst du natürlich dich schon ein bisschen anderweitig auch mit dir auseinandersetzen, auch andere
klar.
Sachen darüber hinaus machen. Ne? Also. Das halt
also hast du dir quasi dann auch nochmal Hilfe gesucht? Muss ja dann nicht mal von einem schon fertigen Psychologen sein, sondern vielleicht einfach von jemandem, der mit dir zusammen studiert hat oder so.
Ja, nee, also ich habe schon ganz viele verschiedene Seminare gemacht oder auch Einzelcoachings oder sowas bei anderen, ne? Und habe mir letztendlich dann, ich sag mal, das Beste aus allen Welten so rausgesucht, ne? Also habe halt wirklich geguckt, was sind jetzt halt verschiedenste Praktiken aus verschiedensten Sachen und was hilft in welcher Situation. Und das ist natürlich jetzt auch im Coaching für mich super hilfreich.
Total.
Natürlich gibt es gewisse Steps, die muss jeder durchlaufen, aber die sind natürlich bei jedem auch individuell. Also jeder erzählt mir ja auch da was ganz anderes auf die gleiche Frage. Und trotzdem kann ich halt sehen, okay, wenn jetzt jemand, es gibt ja Menschen, die können sich nicht so gut was vorstellen. Wenn du die zum Beispiel fragst, was fühlst du in der Situation, da kommt halt nichts. Ja, das haben die nicht gelernt. Und da musst du dann ja auch anders rangehen. Der eine denkt in Bildern, der andere denkt in, weiß ich nicht, Sprache, ne? Und das ist halt bei jedem ein bisschen unterschiedlich und da hilft es natürlich auch einfach ganz viel verschiedene Sachen, Methoden zu haben, dann auch weiter daran zu gehen. Und ja, das habe ich mir, sag ich mal, auch dann aus diesen weiteren Sachen dann angeeignet. Klar, vieles im Psychologiestudium liefert die Grundlage dafür. Aber es ist ja wie mit jedem Studium einfach. Das ist halt ein Weg in die Welt rein, aber es ist jetzt auch nicht der heilige Gral, ne?
Das stimmt.
Einfach bewusst machen.
Okay, krass. Richtig gut, dass du dann einfach auch so ein bisschen Hobby mit Beruf verbinden konntest wahrscheinlich. Bist ein absolutes Pferdemädchen und konntest jetzt das so ein bisschen miteinander verbinden. Und das ist natürlich, ja, keine Ahnung, der heilige Gral des Jobs, glaube ich. Also zumindest für die meisten. Ich habe immer so das Gefühl, dass wenn man die Passion für sich gefunden hat, dann ist es halt ja auch kein Job mehr, ne? Dann ist es einfach nur cool. Wenn jetzt jemand zu dir kommt, was glaubst du, sind die häufigsten Dinge, womit Reiter Probleme haben? Also gibt es da was, wo du sagst, ja, das ist wirklich so eine Range, so, das hat man relativ oft?
Ja, würde ich aber unterteilen halt in, wer kommt zu mir? Also bin ich jetzt Freizeitreiter? Bin ich Springreiter, bin ich Buschreiter, bin ich Dressurreiter? Es sind natürlich sehr unterschiedliche Probleme. Auch einfach dahingehend, dass Springreiter ja ein bisschen mehr, ich sag mal, in der Gefahr leben oder alles, was mit Springen zu tun hat. Das kennt ja ein Dressurreiter so nicht. Also Dressurreiter kennen ja jetzt nicht Gedanken wie, oh mein Gott, ist das hoch? Ja, oder nicht noch höher. Das kennen die meisten schon, aber das denken die dann halt bei einem Cavaletti oder so. Und das ist ja kein Problem für die. Und deswegen fällt das tatsächlich meistens Springreitern auch schneller auf, dass sie ein Problem haben, weil es einfach auch schneller gefährlich wird und auch weniger oder schneller auch nichts mehr funktioniert. Also ich sage mal, man kann sich ja immer noch durch eine Dressuraufgabe tragen lassen und es sieht halt nicht schön aus und du schaffst es ja irgendwie alles nicht.
Aber kommst relativ heil raus.
Genau, du kommst heil irgendwie wieder raus. Und klar, wenn du natürlich irgendwie so einen hast, der da Special Effects auspackt, dann ist das auch wieder was anderes. Aber ich glaube, also Großteil ist ja dann okay. Und bei Springreitern funktioniert es dann halt einfach nicht mehr. Dann kommt ja irgendwann die Bremse. Und deswegen ist das natürlich tendenziell etwas, was Springreiter früher merken. Und da ist dann tatsächlich oft eben dieses, ich muss passend kommen, ich sehe nichts, die Höhe macht mir Probleme, die Weite macht mir Probleme, ein bestimmter Sprung macht mir Probleme. Und natürlich
wenn
kommen
ich dazu no, wenn
dann
mein Pferd noch langsamer galoppiert, dann fällt es um.
Ja. Genau, also das, ja, und alles darüber hinaus sind dann so Sachen, die alle sich teilen. Also dieses, was denken andere? Und im Reitsport ist halt ganz stark dieses, ich muss es richtig machen, ich muss es perfekt machen, ich darf mein Pferd nicht versauen, mein Pferd darf sich nicht verletzen. Und das wird natürlich auch viel aufrechterhalten oder uns beigebracht. Ja, also ich sag mal so, Springtraining ist für mich immer der Klassiker. Sie bauen höher und sie sagen halt genauso dagegen reiten, aber sobald es halt irgendwie nicht geklappt hat, ist so, was machst du denn eigentlich? Du musst doch passend reiten, du musst doch irgendwie, und dann, es ist halt immer so wieder dieses einerseits, ja, du darfst dein Pferd nicht so hören, du musst mega aufpassen, aber andererseits dann auch, ja, du musst doch alles gleich machen, du musst doch cool dagegen reiten, mach dir da nicht so Gedanken drüber. Und das ist ja so irgendwie, das passt halt nicht zusammen. Und dann wächst ja jeder da in diesem, sag ich mal, in diesem Narrativ, nenne ich das jetzt mal, ne, oder mit diesen Aussagen auf, und das führt halt innerlich zu Konflikten. Und dann sind wir dann halt irgendwie dabei, dass ich immer denke, bloß nichts falsch machen. Und das ist, glaube ich, so das Hauptproblem. Also dieser Perfektionismus ein Stück weit, sag ich mal.
Ja, also ich könnte sein, dass ich mich da auch ein bisschen ertappt fühle. Also ich bin ja wirklich auch lange springen geritten mit meinem Wallach und auch so bis M-Springen. Und also ich dachte immer, er wäre so ein bisschen ein kleiner Hasenfuß. Also er ist schon nicht der Allermutigste. Das stimmt wirklich, das ist so. Er ist schon auch so ein Glotzi und so Graben und so ist immer ein Problem. Aber trotzdem eigentlich, wenn du wirklich rüber willst, dann hat das auch gemacht, so meistens. Ne? Ja, ja. Und dann habe ich auch, also gehörte ich auch lange zu denen, die auch so unter so einem gewissen Erfolgsdruck standen. Also für mich war halt so, ich war Single, ich war alleinstehend so, und für mich war halt so Reiten, Springreiten, Turnierfahren war für mich der Lebensinhalt, ne? Ja, also so, bis ich meinen Mann kennengelernt habe, so in meinen 20ern halt. Und dann bist du natürlich überall, du bist bei jedem Lehrgang, du bist bei jedem Training, du bist im Verein unterwegs, bla und so, dann ist es schon so, dass du auch deine Leistung da bringen willst, ne? Dann zum Beispiel wirst du das eine Jahr, sollst du dann hier diese Standarte mitreiten mit der Hildesheimer Mannschaft, wo ich hier mitgeritten bin und so, und dann da das L-Spring reiten und in Pferden und um Gottes Willen und keine Ahnung. Ja. Und da wird natürlich gerade, wenn du für so eine Mannschaft reitest, dann ist das ja auch wieder noch Druck und ja, hast du nicht gesehen? Also das ist dann schon wild. Und dann war es aber auch so, dass der auch ganz oft und viel immer stopp, stopp, stopp. Ne? Also alles, was bei mir A und L springen so war, war überhaupt kein Ding. Da das war für mich, da war ich nicht mal aufgeregt. Ich bin da einfach hingefahren. Also die ersten Male natürlich schon. Aber dann war es so, ein Jahr war es dann, da bin ich nur so A und L geritten. Und da habe ich gesagt, ja, also da bin ich immer mit einer Schleife nach Hause gekommen, es war alles super. Und dann habe ich angefangen, M zu reiten, und dann war alles, dann ging gar nichts mehr. Also so meine ersten 2-3 M-Springen war noch gut. Und dann habe ich, also jetzt so ein paar Jahre später, ein bisschen reflektierter, bin ich auch einfach nicht gut genug geritten für M. Ich bin nicht gut genug geritten für M. So, ich weiß es, ne? Und habe dann auch mir ein bisschen in die Hose gemacht einfach. Dann, was ich jetzt weiß, ist, dass er auch nicht mehr gut gucken konnte zu dem Zeitpunkt. Der hat nämlich eine periodische Augenentzündung, das weiß ich jetzt erst seit einem halben Jahr. So. Und dass er, manchmal hat er halt so wirklich, ich bin wirklich gut und passend hingekommen, und er hat im letzten Augenblick den Kopf weggezogen. So dass ich wirklich auch 2-3 Mal richtig böse gefallen bin. Und dann war halt wirklich, dann war vorbei, ne? Also dann ging gar nichts mehr. Und wenn ich denke, zu dem Zeitpunkt, wie gerne ich aufs Turnier gefahren bin, wie viel Spaß das gemacht hat, bis das, also M-Spring hat quasi alles kaputt gemacht, gefühlt. Und ich dann, also heute geht gar nichts mehr eigentlich. So, ich hab dann, bin ihn dann halt kein Springen mehr groß geritten, hab dann eine Reitbeteiligung gehabt, hab dann noch ein weiteres Pferd bekommen, die aber auch ein kleines Problempferd ist so, und hab dann so für mich einfach ein bisschen rumgepuzzelt, und das war auch alles gut. Und dann habe ich ein Kind gekriegt. Und nach dem Kind kriegen bin ich jetzt auch wieder ein paar Mal zum Unterricht gefahren. Und es, also ich, alles was über Cavalettis und Kreuz hinausgeht, also nur was Springen angeht, also ich galoppiere über den Stoppelacker, ich gehe ausreiten, mache alles wunderbar, ist alles cool, aber alles was so über Cavaletti und Kreuz hinausgeht, bin ich auch nur noch am Ziehen, reite nicht mehr vorwärts, geht nicht mehr. Und Du hast es in irgendeinem Reel auch mal gesagt. Ja, und nur weil du den Airbag-Weste kaufst, brauchst du nicht zu denken, dass deine ganzen Probleme vorbei sind. Und ich so letztes Jahr, also ich kaufe mir jetzt erstmal eine Airbag-Weste. Und ja, und du hast richtig recht einfach, ne? Ja, die hilft einem schon und die ist gut. Und die hat mir auch wieder ein bisschen mehr Sicherheit gegeben. Aber Parcours reiten, ohne einen Schiss in der Hose, selbst wenn es ein E-Parcours ist, nein.
Eigentlich gerade so richtig den Klassiker beschrieben, finde ich. Und du denkst, also wie du es ja auch gesagt hast, du denkst jetzt so, das M-Springen hat alles kaputt gemacht, aber ich sehe halt ganz klar, die Probleme waren vorher schon da, ne? Also zum Beispiel, ja, vom ersten, also AL war ich nicht mehr nervös, ja, beim ersten Mal schon ein bisschen. Das ist schon so, nee, das ist ja nicht natürlich, ne? Also ich muss nicht auch beim ersten Mal nervös sein. Und was halt passiert ist, ist halt, du hast halt blöde Situationen erlebt, aber jemand mit einem funktionierenden Mindset, dem, der hat das auch passt, dem wär, der wäre vielleicht auch so geritten wie du, der wäre vielleicht auch nicht so weit gewesen, aber der hat halt weitergemacht. Ja, also der hat halt gesagt, ja, okay, alles klar, kein Thema, kriegen wir hin, läuft, ne, so. Und da sehen wir halt immer, dass der Kopf halt an manchen Stellen halt einfach nicht ready war, ja, der hatte einfach nicht das richtige Mindset, da fehlten gewisse Denkweisen. Und jetzt siehst du ja ganz deutlich, oh, jetzt ist das Problem halt richtig festgefahren und natürlich müssten wir jetzt halt die Themen bearbeiten, wo, die du bewusst im Kopf hast, also sag ich mal jetzt das M-Springen und die ganzen Sachen, die damit einhergehen, die Stürze und sowas, aber wir müssen halt auch weiter vorgehen, müssen halt auch den Nährboden dafür aufräumen, dass überhaupt sich das so eingeprägt hat, ne, weil jemand anders erlebt die gleichen Sachen und macht das da nicht draus, ne, also du merkst ja, es ist irgendwie etwas, was, sag ich mal, dann solche zwei Reiter dann unterscheidet, der einfach macht und der eben dann anfängt nachzudenken. Ja, natürlich, die Airbag-Weste finde ich super. Ich bin voll absolut für die Airbag-Weste. Aber man muss sich halt bewusst machen, sie ist halt einfach ein weiterer Schutz, um den Sport sicherer zu machen, weil es ist nun mal ein Risikosport. Ne? Ich glaube, das unterschätzen wir Reiter auch immer. Also, wie viel das auch auf den Kopf geht, so oft runterzufliegen zum Beispiel. Jetzt nicht mental auf den Kopf, sondern tatsächlich eben auf die...
Aufs Gehirn.
Aufs Gehirn, genau, aufs Organ. Ja. Und... ja, natürlich ist eine Airbag-Weste super, aber wie gesagt, es ist halt, wenn ich halt denke, oh Gott, ich habe jetzt Angst gekriegt und ich ziehe die deswegen an und hoffe dann, dass das irgendwie weggeht, ja klar, kann ich mir dann so ein bisschen erzählen, dass das ein bisschen besser ist, aber es geht halt nicht weg und selbst wenn es kurzzeitig funktioniert, kommt es immer wieder und es kommt immer irgendwo anders wieder raus, also mentale Probleme sind halt immer global, sie äußern sich natürlich bei den meisten dann in einem Bereich und beim Reiten ist das natürlich immer super, weil Reiten halt, sag ich immer wieder, die Königsdisziplin der mentalen Stärke, du funktionierst beim Reiten erst, wenn du alles aufgeräumt hast, du kannst, weiß ich nicht, in der Dating-Szene, im Job kannst du auch schon funktionieren, wenn du nur 50% aufgeräumt hast oder 80%, weil mein Gott, dann zitterst du halt bei deinem Vortrag, dann ist das halt so, kriegt schon keiner mit, ne? Aber dein Pferd kriegt's halt mit. So, der weiß das halt oder sie weiß das halt. Und dann ja, ist halt
die
so.
Die spiegeln dich halt, ne?
Genau, voll grandios. Und ja, dementsprechend muss das halt immer ganz aufgeräumt werden. Und da müssen wir halt auch immer ganz global gucken. Und das ist immer ein globales Problem, auch wenn viele das am Anfang gar nicht realisieren, wo sich das überall äußert. Ne? Also viele merken es auch nur beim Reiten und erst wenn wir arbeiten, merken sie, oh krass, eigentlich habe ich das hier auch. Und eigentlich mache ich das da auch. Und da mache ich das ja eigentlich auch. Das ist halt eine Sache, die wird dir halt auch erst bewusst, wenn du mal richtig hinguckst. Ja. Und da muss halt immer ganzheitlich einfach angegangen werden.
Boah, ja, krass, ey. Also, ist ja wirklich so. Also, ich war ja schon, also ich war auch schon mal in psychologischer Behandlung. Ist auch noch gar nicht so lange her jetzt. Ich hatte so ein bisschen schwierige Zeit, so nachdem meine Mama gestorben ist und so, und habe dann auch echt gemerkt, dass ich immer mal wieder auch mit kleinen Situationen, wenn es zum Beispiel mein Kind, also das war das Allerschlimmste eigentlich, dass ich den so geklammert habe, ne? Also wenn Oma und Opa den zum Beispiel jetzt mal vom Kindergarten abholen oder wir haben ein Haus gekauft und sie haben ihn mit zur Baustelle genommen oder so, nur diese Autofahrt schon. Ich wollte schon nicht, dass der bei wem anders Auto fährt. Ich konnte das nicht abgeben, weil ich so Verlustangst hatte, ne? Also ich konnte dann so die Verantwortung nicht abgeben für so eine Sache und da habe ich gemerkt, okay, I have a problem. Ich muss was tun, ne? Also das geht gar nicht. Und war dann auch in Behandlung, also das war immer anstrengend, muss ich echt sagen. Jede Sitzung. Und manchmal habe ich vorher gedacht, alter Schwede, ich habe wirklich keinen Bock, da heute hinzufahren. Aber das hat mir so viel mitgegeben. Ich komme so mit so vielen Situationen so viel besser klar. Deswegen glaube ich auch ganz fest daran, dass dieses Mental-Coaching, auch gerade für den Reitsport, Gold wert ist. Gold wert. Also ja. wer wirklich wieder zu alter Form zurückfinden möchte, ja. Ich glaube, da tut man sich echt was Gutes mit. So, hast du, kannst du uns sagen, was denkst du? Also, wir können ja einfach mal jetzt mal an meinem Beispiel bleiben. Wenn ich jetzt sage, Vanessa, du musst mir helfen. Was ist so? Mhm. Ist das sehr individuell, wie viel Sitzungen man quasi, oder wie ist das? Coachst du per Telefon, also wie läuft das ab? Was per denkst Telepathie. Du so an? Genau, ja, das wäre doch auch mal ganz nett. Was denkst du so in meinem speziellen Fall ungefähr? Ich meine, wie gesagt, jeder ist ja individuell. Wie lange bräuchte ich? Was denkst du? Wie viele Sitzungen? Was macht das so aus?
Das ist tatsächlich schwierig, weil ich würde noch viel, 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 viel mehr Fragen stellen. Also wir haben mal das Erstgespräch und da stellen wir noch viel, 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 viel mehr Fragen. zum Beispiel ganz viel eben auch über die Kindheit, Verhältnis zu den Eltern zum Beispiel sowas. Was hast du da genau schon gemacht auch und sowas. Das ist natürlich dann eben entsprechend schwierig einzuschätzen. Also du scheinst ja jetzt eine gute Erfahrung schon gemacht zu haben mit dem, was du da durchgearbeitet hast. Ganz viele machen auch keine guten Erfahrungen. Also ich habe auch viele bei mir, die kommen irgendwie nach 10 Jahren Therapie zu mir und sind dann 3 Monaten durch mit allem. Ne? Also
richtig krass.
Da merke ich dann halt auch immer, okay, was läuft denn da draußen alles krumm? Also jetzt nicht die Person, sondern die irgendwie erzählen, sie könnten helfen.
Ja, voll schade, ey. Und das ist so wichtig.
Ja, aber ich sag mal, das, was wir eigentlich Minimum haben, da liegen wir bei 6 Monaten. Also das ist eigentlich immer so die Minimumzeit, weil ich halt auch einfach viel abdecken möchte. Das heißt nicht, dass wir 6 Monate so intensiv arbeiten, wie du das da jetzt erlebt hast. Das ist halt am Anfang, ne, ganz viel erstmal die Probleme rausholen, weil, muss man auch sagen, die meisten kommen halt viel zu spät. Also die teilweise. Oh, die haben Leidenswege von mehreren Jahren bis Jahrzehnten hinter sich und sind natürlich so wirklich kurz vorm, ich höre auf zu reiten, ja, was so schlimm ist, weil sie sich einfach so lange nicht getraut haben, mal den Mund aufzumachen, mal sich Hilfe zu suchen. Und dann ist es natürlich am Anfang erstmal so, Gott, hoffen irgendwie so schnell wie möglich, dass die wieder irgendwie einigermaßen lebensfähig oder reitfähig zu machen. Was halt auch immer blöd ist, ne, weil ich kann halt nicht mit dem Finger schnipsen und dann funktioniert es halt wieder, sondern wir müssen halt durch die unbequemen Themen auch erstmal durch. Und dann ist es mir aber auch ganz wichtig, dass wir hinten raus halt auch Zeit haben, ich nenne das immer Feintuning zu machen. Das heißt, dann halt wirklich das auch im Feld, also in the field nutzen, also auf dem Reitplatz, auf dem Turnier, verschiedene Turniere, paar zu gehen und dann immer wieder zu gucken, was können wir noch verbessern, was hat jetzt vielleicht auch nicht hundertprozentig funktioniert, ne? Wo kam vielleicht doch nochmal ein kleiner Gedanke auf, wo habe ich mich vielleicht auch schon selbst dann durchgearbeitet. Also das ist mir halt hinten raus immer noch ganz wichtig und natürlich auch wollen wir ein bisschen damit Zeiten abdecken, die zum Beispiel Verletzungen oder Urlaub oder sowas, ja, also das ist zum Beispiel ja auch dann immer wieder mit drinne. Und deswegen haben wir das eigentlich immer so als Grundrahmen. Aber es kann natürlich auch darüber hinausgehen. Viele wünschen natürlich sich auch eine längere Zusammenarbeit, also zum Beispiel im Leistungssport oder so, ne, wenn wir dann höher gehen, Kader oder, ne, dann ist es halt oft auch einfach, dass sie sich wünschen, dass ich zum Beispiel halt eben auch mal mit dabei bin oder sowas. Da gibt es dann auch Turnierbegleitung, das genau hatte ich noch nicht gesagt. Also das Coaching findet halt grundsätzlich online statt. Das heißt, man muss dann nicht irgendwo hinfahren, sondern das sind halt Online-Sessions. Genau, wenn dann halt das gewünscht ist und das auch Sinn macht, dann gibt es halt zum Beispiel auch mal eine Turnierbegleitung dazu.
Okay.
Die ist meistens europaweit, also das kann derjenige sich dann aussuchen, wo es dann halt auch sinnvoll ist und dann gucken wir
uns. Nicht schlecht.
Das machen wir aber. Ja, das ist auch immer ganz cool. Genau, und das machen wir aber meistens auch erst am Ende, ne? Weil ich muss die Leute am Anfang nicht sehen. Also dass jeder, ich brauche ja nur den Kopf.
Ich muss nicht
wissen, wie du reitest, ja. Wir haben zwar auch jemanden mit dem Team, der auch technisch abdeckt, also eine Trainerin, technisch Input gibt, um das halt mit abzufangen, weil wir auch einfach gemerkt haben, viele haben ja jetzt auch nicht unbedingt gutes Training oder können vielleicht auch gar nicht einschätzen, wie gutes Training eigentlich ist, was sie haben. Und das decken wir halt einfach auch noch mit ab. Aber ich brauche ja an sich nur den Kopf, ich brauche ja nur die Probleme und die sitzen zwischen den Ohren. Und deswegen können wir das halt auch online machen. Und wie gesagt, wenn es dann halt wirklich darum geht, nochmal von außen eine Perspektive zu bekommen, dass ich vielleicht auch nochmal Dynamiken zwischen Trainer und Schüler, zwischen Eltern und Schüler oder Partner, auch ganz wichtig. Partner ist mit im Reitsport und die fahren zusammen aufs Turnier. Ah, ganz plötzlich oft. Genau, da gibt es dann auch oft Probleme. Und sowas gucke ich mir dann halt auch nochmal von außen mit an und gebe da Input. Aber da sind die dann auch schon sehr funktionierend. Und wie gesagt, manche wünschen sich natürlich, gerade wenn es auf Top-Niveau ist, dann halt auch einfach noch mehr Betreuung und ja, das dann vielleicht auch länger.
Du hast gerade gesagt, ja, du hast gerade gesagt, ihr arbeitet im Team, bist kein Einzelkämpfer?
Nee, ich bin keine Einzelkämpfer, das schaffe ich nicht. Also im Team halt, ja, natürlich im Background halt Mitarbeiter, aber ja, was jetzt das Coaching angeht, das mache ich tatsächlich bisher komplett alleine. Das wird natürlich auch nicht immer so sein, müssen wir auch ganz klar sagen. Dann werden gewisse Aufgaben dann auch abgegeben. Da arbeiten wir jetzt halt auch dran, dass wir natürlich weitere Coaches mit ins Team nehmen, die ich auch natürlich aber ausbilde. Also da lasse ich jetzt auch nicht jeden ran. Genau, aber da arbeiten wir zum Beispiel dann auch dran, weil ich kann mir ja auch nicht teilen. Ne? Ich habe ja auch nur eine gewisse Zeit. Und ja, derzeit mache ich das Coaching halt noch komplett alleine, aber zukünftig wird es natürlich auch weitere Coaches geben, damit wir einfach auch noch eine bessere, ja, ich sag mal jetzt Kundenservice auch bieten können, ne? Einfach noch mehr besser das abdecken können, alles, was halt so ansteht. Also es ist ja zum Beispiel auch immer WhatsApp-Betreuung mit dabei. Also Vanessa in meiner Hosentasche, sag ich, oder zumindest da gucken natürlich auch mit anderen mit drauf, dass ich das jetzt nicht alles bei den ganzen vielen Chats, die da offen sind, immer selber mit im Blick haben muss, wer da jetzt gerade wann Unterstützung braucht. Ist das gerade ein wichtiges Thema? Ist derjenige gerade auf Turnier oder nicht? Genau, und das wollen wir natürlich einfach auch noch besser abliefern können, leisten können, damit dann halt auch kurzfristig Unterstützung geleistet werden
kann. Das ist ja echt Wahnsinn, aber das zeigt mir ja auch total, dass das Thema angekommen ist einfach, ne? Also mentale Gesundheit ist angekommen im Reitsport offensichtlich. Also
ja, und also wie gesagt, ich sage immer ja und nein. Also es ist irgendwie da und jeder weiß es auch mittlerweile, aber viele scheuen sich schon noch und das finde ich natürlich sehr schade oder glauben halt auch einfach nicht, dass es funktioniert zum Beispiel, weil sie vielleicht selber auch noch nie sich damit auseinandergesetzt haben. Ne? Und das verstehe ich natürlich, das ist ja auch ganz schwer zu greifen. Ne? Also, was macht die da denn jetzt mit mir, die Vanessa? Also was machen wir denn da? Ja, und ja, das ist ja schwer zu erklären.
Aber das ist ja schön, dass du das jetzt hier mal machst, dass die Leute vielleicht, ja, die es auf jeden Fall auch interessiert, jetzt einfach mal hören, wie das so abläuft und was man so machen kann. Und ich finde das toll. Also ich, wie gesagt, wenn ich irgendwann mal, also wir wollen jetzt irgendwie auch nochmal, jetzt fange ich ja richtig aus dem Nähkästchen an, wir wollen schon auch nochmal ein zweites Kind, ne? Und ich glaube, wenn ich dann durch bin, so mit meinem Kinderkriegen, dann würde ich schon, also es ist schon gar nicht mehr so wie früher, dass ich dachte, ja, höher, weiter, schneller, wohin kann es gehen und so beim Reiten. Aber so mal so chillig, mal wieder einen Arschspring reiten. Das fände ich schon richtig cool und da hätte ich richtig Bock drauf. So, und das werde ich auf jeden Fall aus eigener Kraft, glaube ich, schwer nur hinbekommen, muss ich ganz ehrlich gestehen, weil ich, also boah, ich, nach jedem Training bin ich abgestiegen und habe gedacht, was mache ich hier zur Hölle?
Ja.
Why?
Ja, oh Mann, ja, diese inneren Zweifel. Es ist so frustrierend, ich kann es so nachvollziehen. Ich meine, ich hatte es ja auch und es ist auch tatsächlich, und das sagt auch jeder im Coaching, also wenn ihr euch auch mal, vielleicht die da draußen auch mal sich die Testimonials zum Beispiel angucken, also wir haben ja auf dem YouTube-Kanal bei uns ganz viele Kundenstimmen auch und es ist halt immer wieder so dieses, ja, ich hätte es nicht gedacht, dass das geht, also dass ich mich so fühlen kann, dass es geht. Wenn du da halt erstmal durch bist und merkst, ich sag jetzt mal, wie einfach es sein kann, ja, also wie cool es ist, wenn der Kopf funktioniert, wenn du nicht mehr das Gefühl hast, ich glaube, das ist das, was die meisten auch fertig macht, das ist zumindest das, was mich halt auch extrem fertig gemacht hat, dieses Gefühl von dieser inneren Handbremse, also dieses Gefühl von, ich weiß halt, dass es absolut bescheuert ist, was ich hier gerade mache, dass das nicht schlimm ist, dass ich das kann, aber ich krieg's halt einfach nicht hin, ne? Also dieses Gefühl von, ich stehe mir selbst so sehr im Weg, dass das halt einfach weg ist. Und du musst ja auch nicht jetzt, wenn du sagst, muss nicht mehr höher, weiter, sonst was sein, ist ja auch völlig in Ordnung. Aber halt das Gefühl zu haben, ja, wieder zu funktionieren, nenne ich es mal, ne? Also
genau,
irgendwie wieder so man selber zu sein und irgendwie nicht so ständig so eine blöden Gedanken zu haben, von denen du weißt, dass sie halt bescheuert sind. Und ja, das ist schwer zu vermitteln. Ich würde es immer gern so rüberbeamen, ne? Ich würde immer gern so, ich könnte das, wenn ich so streamen könnte, wie sie sich anfühlen kann. Und das halt auch anderen Menschen einfach mal zeigen, wie cool das sein kann, weil es halt so viele, die einfach ja sich das auch gar nicht vorstellen können, dass das geht, ne? Also dass man sich so entspannt aufs Turnier fahren kann, zum Beispiel.
Ja, genau, weil ich bin ja schon immer so, obwohl, was du vorhin gesagt hast, da muss ich auch nochmal drauf zurückkommen, weil das habe ich auch so gefühlt, dieses, ja, wenn du Dressur reitest, also das soll jetzt nicht abschätzig klingen oder so, dann ist es ja schon so, wenn du da jetzt halt nicht gerade irgendwie ein Pferd mit Special Effects hast oder so, stirbst du eigentlich nicht. Ne? Also, wollen wir, also so. Und letztes Jahr zum Beispiel war es so, dass ich gesagt habe, ich will unbedingt mal wieder Turnier reiten, wirklich so gerne, weil es hat mir immer Spaß gemacht und so. Ja, dann habe ich meinen Wallach für Dressur fertig gemacht, ne? Weil ich gesagt habe, ne, springen reite ich nicht, ist mir zu gefährlich. So, weil ich gedacht habe, so, ja, komm, also, egal. Dressur, was soll passieren, außer eine schlechte Note zu kriegen? So.
Ja.
Und das habe ich auch so gefühlt. Ja, ist wirklich, ja, ist total bescheuert eigentlich, so, dass man so denkt. Gut, jetzt im Nachhinein denke ich so, alles cool, ne? Also, da wusste ich ja noch nicht, dass der nicht mehr sehen kann auf einem Auge und so. Also, Alles gut.
Aber klingt dann doch gar nicht so schlecht.
Ja, genau. Und es ist auch gar nicht zu dem Turnier gekommen, weil drei Tage vorher hat er sich einen gelben Schein mit einem Sehenschaden geholt. So, passiert auch alles gut. Aber das habe ich halt auch richtig gefühlt, dass ich so dachte, ja, irgendwie ging es mir jetzt am Ende auch gar nicht mehr so ums Springreiten, sondern einfach generell mal, um wieder auf etwas hinaus trainieren zu können.
Ja.
Ne? So einfach mal wieder so ein Ziel vor Augen zu haben. Das war jahrelang mein, ja, so immer dieses Jahr, da sind dann die Landesmeisterschaften und da reite ich diese Standarte mit, da muss ich ein gutes L-Springen reiten. Der Parcours da ist immer schwer und so und habe wirklich das Ganze immer da auf irgendwelche Sachen hinaus, also hintrainiert und
ja.
Ja, also
hat
ich finde das so krass.
Auch wahrscheinlich, ne?
Total, und das fehlt mir auch heute noch. So, ich habe halt Pferde, nicht Pferde, um die zu bewegen und am langen Zügel ausreiten zu gehen, sondern ich habe gerne was, worauf ich hinarbeiten kann. So. Und das macht mir halt unheimlich viel Spaß. Und wenn ich das nicht kann, also in meinem Springsport quasi, der mir immer so viel gegeben hat und so viel Spaß gemacht hat, dann ist das so frustrierend, ne? Das ist wirklich Wahnsinn. Und ich weiß zum Beispiel, dass mein Trainer, der auch also Pferde in den Kinderschuhen immer schon hatte und eine wahnsinnig erfolgreiche oder erfolgreiche Kinder auch hat, die reiten und so weiter, dass der auch lange nicht richtig geritten ist, so seine Jungen und so, und hat dann auch ein Mentaltraining gemacht tatsächlich, und der ist jetzt ja auch schon irgendwie 60 oder so. Und da denkst du immer so, die aus der alten Schule oder so, die, ja, das sind dann so eine Haudegen und die machen das so und so. Und der hat ein Mentaltraining gemacht und der reitet jetzt wieder S. So. Und ja, das Boys and Girls.
Halt,
das funktioniert, das funktioniert. Also es ist echt ein Knaller. Vanessa, wie krass erlebst du das bei deinen Schülern, Patienten? Was sagt man denn?
Also Coaches ist eigentlich das, ich glaube, offizielle dann, wenn ich mich Coach nenne, aber ja, wir sagen intern Klient oder Kunde. Also das sind die, für die wir jetzt so verwenden.
Okay, also sag ich jetzt mal Klient. Wie sehr merkst du bei deinen Klienten oder wie oft kommt das tatsächlich vor, dass so Ehrgeiz eins der größten Themen ist, die am meisten frustrieren? So. Dass es vielleicht nicht klappt und dann so vom Ehrgeiz zerfressen. Dann gibt es ja auch manchmal Leute, die das dann, also es hab, also ganz ehrlich, ich bin viel ländlich Turnier geritten und habe oft Ehrgeiz, falschen Ehrgeiz und Frustration am Pferd gesehen, wo man dann auch nochmal, keine Ahnung, doch nochmal beim dritten Stopp dem dann doch nochmal die Sporen reindrückt und dem nochmal ein paar donnert. So, wie sehr hast du damit zu tun?
Also ich glaube, viele denken, dass der Ehrgeiz das Problem ist. Ist er aber gar nicht. Also viele denken halt eben, ich habe ungesunden Ehrgeiz oder falschen Ehrgeiz oder mache mir dadurch halt eben zu viel Druck. Ehrgeiz an sich ist was richtig Tolles. Also es heißt ja einfach nur, ich habe Ziele und die will ich erreichen. Also dass du ja, was du ja eben letztendlich auch oder erzählt hast, du hast halt einfach nicht Lust, ich sag mal, ins Nichts reinzureiten, sondern du möchtest halt auf irgendwas hinarbeiten. Und das ist ja völlig in Ordnung. Das muss ja jetzt auch nicht gleich gefühlt Olympia sein. Du darfst ja aber deine Ziele halt formulieren und die dürfen auch hochgesteckt sein und die darfst du auch erreichen wollen und du darfst dich auch ärgern wollen, wenn du es halt jetzt irgendwie mal nicht erreicht hast. Aber das, was tatsächlich problematisch ist, ist halt immer der Druck, den ich mir halt dahingehend mache, dass ich denke, ich darf halt keine Fehler machen und es muss halt perfekt laufen. Also das ist eigentlich das, was gepaart mit Ehrgeiz dann, sag ich mal, zum Problem hat. Also wir bauen jetzt niemandem den Ehrgeiz aus, weil da haben jetzt auch ganz viele mal Angst vor, dass wenn sie so ein Coaching machen, dass sie dann irgendwann irgendwie keine Ziele mehr haben, dass sie dann auf einmal nicht mehr ehrgeizig sind, dass sie dann nicht mehr funktionieren, dass sie dann zum Wald- und Wiesenreiter werden, sag ich mal, ja. Und das ist natürlich absoluter Schwachsinn. Wenn du hohe Ziele hast, dann wirst du die danach auch immer noch haben, ja. Aber du hast ja halt diesen Druck einfach nicht mehr. Und dieser Druck, dieses, es geht was schief und ich kann das nicht abhaken und einfach weitermachen. Ich kann nicht akzeptieren, dass das passiert ist und einfach sofort in Ruhe weitermachen. Das ist ja eigentlich der Druck. Ich gebe mir keinen Entwicklungsrahmen. Ich darf nichts falsch machen. Ich muss alles richtig machen. Und ich mache mir diesen Druck, weil dann könnte das vielleicht auch noch jemand sehen und das ist peinlich und was denken die dann alle. Und wenn ich mir diesen Entwicklungsrahmen, diesen Rahmen für Fehler halt einfach nicht gebe, dann macht das halt einen extremen Druck, weil dann ist jede Situation, egal wie popelig sie ist, ob es jetzt das Cavaletti ist, von dem du erzählt hast, ja, was auch immer es ist, was für eine Aufgabe ich mir dann stelle, das ist ja dann wie so eine Do-or-Die-Situation. Ne? Ich darf jetzt hier nichts falsch machen, es muss sofort alles klappen. Und sind wir mal ganz realistisch, im Reitsport geht immer irgendwas schief. Auch Profis sehen mal einen Sprung nicht. Ja, die kommen auch mal umpacken.
Klar.
Und auch da gibt es Misskommunikation zwischen dem Pferd und dem Reiter. Und dass gerade im Amateursport wir uns das dann nicht erlauben, ist halt total bescheuert. Ne? Also Perfektionismus funktioniert ja eh nirgendwo, aber beim Reiten halt noch weniger. Und wenn wir das halt ausgebaut bekommen, also wenn wir es halt schaffen, dass du dir erlaubst, Fehler zu machen. Und damit meine ich nicht, dass du durch die Welt läufst und sagst, ja, ich mache jetzt irgendwie alles falsch und mir ist alles egal, sondern halt einfach nur dieses, es ist ein Fehler passiert, ich hake ihn ab und ich kann sofort weiterreiten. Also nehmen wir mal das klassische Beispiel, ich habe einen Steher. Und statt jetzt irgendwie hektisch zu werden und zu denken, scheiße, ganz schnell weiter, bin ich ruhig, lob mein Pferd und reite halt einfach nochmal in Ruhe an, mach's besser und es klappt. Und wenn du das halt hinkriegst, dann wirst du auch richtig gut. Dann kommt die Technik halt auch dazu. Dann passiert ja, das halt auch immer weniger. Ne? Und der Ehrgeiz bleibt, aber du bist halt auf einmal funktionsfähig, weil du halt eben einfach weitermachen kannst. Weil du zum Beispiel auch eine scheiß Prüfung abhaken kannst. Die nächste wieder super reiten kannst, weil du halt eben auch aufs nächste Pferd steigen kannst. Das ist ja auch so ein Thema, ne? Nehme ich das jetzt hoffentlich nicht mit aufs nächste Pferd, was jetzt eben nicht geklappt hat. Und dazu musst du halt in der Lage sein und dann ist Ehrgeiz danach, wenn wir das halt hingekriegt haben, dass das funktioniert, dass du eben Fehler akzeptierst und weitermachen kannst, dann ist auch der Ehrgeiz kein Problem mehr und der bremst dich dann nicht mehr aus, sondern dann treibt er dich halt richtig an, ne? Und dann kommt die Höchstleistung, sag ich mal. Von daher, Ehrgeiz super, finde ich immer klasse, gar nicht ausbauen, gar nicht denken, irgendwie, da muss ich irgendwas ändern, sondern halt an den eigentlichen Problemen, an der, ich sag mal, Fehlertoleranz bei sich selber arbeiten.
Positiver Ehrgeiz ist the key.
Ja, genau.
Ja.
Auf jeden Fall.
Finde ich sehr spannend, wie du das gesagt hast, habe ich mich auch wieder erkannt drin, tatsächlich in diesem erster Steher, oh Gott, schnell Runde drehen und so, habe ich auch hinter mir, ja, irgendwann bin ich da, aber so wie du sagst, ich habe das tatsächlich für mich auch schon mal hingekriegt irgendwann und dann gesagt, Alter, nach einem Steher ist der Drops gelutscht, jetzt kannst du auch einfach nochmal loben, einmal hinreiten, zeigen, ganz in Ruhe den Zügel aufnehmen und den Bums zu Ende reiten. So.
Ja.
Also ist ja auch kein Stress, ist doch egal. Ja. Na, wie gesagt, nach dem Steher kriegst du eh nichts mehr ab. Also was dann ist auch egal.
Es ist auch für dein Pferd so viel wichtiger, aber die meisten, die denken halt nicht darüber nach, wenn ich jetzt, weiß ich nicht, einen Fehler selber gemacht habe, ne, und ich lobe mein Pferd jetzt nicht, dann wird mein Pferd ja verunsichert. Dann denkt es ja, was habe ich denn jetzt? War ich das jetzt? War der das? Was ist das Problem? Ne? Aber wenn ich mein Pferd in dem Moment lobe, dann denkt es ja eher, ja, okay, alles klar, das wollte die wohl. Die wollte wohl da unpassend hin. Das hat wohl, ne, war das, was sie wollte. Machen wir einfach nochmal, ne? Also ich denke, das ist auch für die Kommunikation mit dem Tier halt ganz, 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 ganz wichtig. Einmal zu sagen, hey, du hast alles richtig gemacht, lass uns das nochmal in Ruhe machen. Aber wie gesagt, für viele ist das dann ja schon, oh Gott, jetzt ist der Fehler passiert. Jetzt, oh Gott, jetzt hat sich das Pferd das gemerkt, jetzt ist Polen offen, ne? Also jetzt ist genau vorbei. Es gibt aber natürlich auch noch die andere Fraktion, das ist auch ganz spannend. Die reiten so gestresst da rein, völlig fertig, und sobald ein Fehler passiert, oh ja gut, okay, jetzt ist auch egal. Und auf einmal der Rest dann läuft, ne? Also das ist
spannend.
Ja. Es gibt da so die verschiedenen Fraktionen, wie jeder da so mit diesem Druck umgeht. Gibt auch das klassische, oh, ich habe mir so einen im Parcours rausgesucht, den ich so richtig schlimm finde. Oder
habe ich auch gerade darüber nachgedacht.
Ja. In der Dressur gibt es das tatsächlich auch, so diese eine Lektion. Und wenn die dann klappt oder der Sprung klappt, dann kommt bei vielen auch so eine Erleichterung. Und dann sagt bei manchen auch so kurz, ich will nicht sagen, der Kreislauf weg, aber schon ein Stück weit. Also der Stress fällt halt ab. Und dann ist kurz so dieses, oh, fuck, wieder hochfahren, ja, ich bin noch nicht vorbei.
Ja, genau.
Und das kann halt dann auch sofort zu einem Fehler führen, ne? Oder die Erleichterung, bis jetzt gerade noch null zu sein oder bis jetzt lief's ja gut in der Dressurprüfung. Und dann kommt halt auch manchmal so ein Absacker und dann kommt der Nächste oder der Berüchtigte am ersten und letzten Sprung, ne? Also es sind halt diese ganzen Klassiker, die sehen wir dann natürlich auch immer.
Ja, das sind wirklich Klassiker und da habe ich auch wirklich schon auch alle durchlebt. Ach ja, Vanessa, das ist wirklich ein ultra spannendes Thema. Freue mich wirklich, dass du uns heute so viel Einblick gegeben hast in deine Arbeit. Das finde ich ganz, ganz toll. Liebe Zuhörer, also ihr könnt ja alle mal in euch gehen sonst und mal gucken, ob ihr vielleicht ein kleines Problemchen habt. Vanessa ist die richtige Adresse. Ihr findet auf jeden Fall ihren Instagram-Account auch in den Shownotes. Die werde ich da auf jeden Fall auch nochmal verlinken. Und ja, Vanessa, ich möchte mich erstmal ganz herzlich bei dir bedanken, wie gesagt, für deine Zeit und für deine Einblicke. Ich finde es sehr, 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 sehr gut und tolle Arbeit und so wichtige Arbeit. Und hoffe, dass viele Reiter sich auch Hilfe suchen, die Hilfe brauchen, weil sie nicht nur sich selber was Gutes tun, sondern auch ihrem Pferd damit. Und ja, jetzt muss ich natürlich immer meinen Text abspielen. Hey Leute, folgt mir auch gerne auf Instagram und lasst mir eine gute Bewertung auf Spotify da. In Kürze wird es auch alle Folgen auf YouTube geben. Ein paar sind schon hochgeladen, da könnt ihr gerne mal gucken. Und ja, Vanessa, also jetzt darfst du natürlich auch noch deine letzten Worte loswerden, weil das dürfen meine Gäste natürlich immer.
Ja, erstmal vielen Dank, Sabrina, dass ich hier bei dir sein durfte. Das war sehr schön. Und ja, genau, also für euch da draußen halt einfach nochmal, wenn ihr jetzt gemerkt habt, ihr habt halt ein Problem, ihr habt euch vielleicht in den Symptomen wiedergefunden und ja, wollt das auch vor allem natürlich angehen. Also das ist natürlich auch ganz wichtig, da bereit zu sein, auch an sich zu arbeiten. Dann findet ihr mich ja auf Instagram, wie Sabrina das gerade schon gesagt hat, Vanessa_ReitMentalCoaching. Da findet ihr auch alle weiteren Links zu Podcasts, zu YouTube und genau, natürlich auch zur Website unter www.vanessaklepp.de. Da könnt ihr euch auch anmelden, das heißt für ein kostenloses Erstgespräch bei uns. Und da geht es dann halt wirklich mal darum, in die Tiefe zu gehen, alle möglichen Fragen zu stellen, was ist denn bei dir gerade los, wo kommt's her, was sind die Probleme, das Ganze zu erfassen und dann natürlich auch zu überlegen, wie gehen wir daran, also einen Plan gemeinsam zu machen und dann zu schauen, wie wir das Ganze dann auch wieder richtig in den Griff bekommen. Und genau, da könnt ihr euch halt für bewerben, wie gesagt, unter www.vanessaklepp.de einfach eintragen und dann freue ich mich, von euch zu hören. Ihr dürft mir natürlich auch gerne Fragen stellen, auf Instagram oder so einfach anschreiben. Das ist auch überhaupt gar kein Problem. Wir machen auch regelmäßig Fragenrunden in der Story, auch gerne jederzeit eure Fragen stellen. Und genau, ich freue mich einfach, wenn das Thema größer wird und wenn mehr Reiter verstehen und wissen, dass sie für sich und natürlich auch für ihr Pferd an sich arbeiten können, damit es halt einfach besser und harmonischer läuft.
Sehr schön, das hast du ganz, ganz toll gesagt. Also Leute, eine schöne Woche und natürlich für dich auch, Vanessa. Ciao, ciao.
Danke dir auch. Ciao.
Das war Stable Beats. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wenn ja, lasst mir doch gerne eine Bewertung da. Habt eine schöne Woche.